Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Zwischenräume. Mein Name ist Anja Gleich und ich glaube, ich habe das tatsächlich bisher noch nie im Podcast gesagt, wie mein Name ist.
Herzlich willkommen, heute stellen wir vor Anja Gleich.
Aber mir wurde vor kurzem gesagt, dass ich das öfter machen sollte, weil ich das generell gerne vergesse, meinen ganzen Namen zu sagen. Aber das eigentlich sehr wichtig ist.
Ja, wer bist du eigentlich?
Genau, wer bin ich eigentlich? Die anonyme Person, noch anonyme Person, die mir gerade gegenüber sitzt, fragt mir diese sehr komplexe Frage. Ich als Journalist, das werden jetzt nur Cold Mirror Fans verstehen. Ich bin ja tatsächlich auch unter anderem Journalistin, aber habe eben vor kurzem diesen Podcast ins Leben gerufen, der ja eigentlich mit der Idee begonnen hat, über Themen zu sprechen, über denen auch in gewisser Weise ein Stigma liegt. Und ich werde gleich das Thema vorstellen, aber ich werde zuerst mein Gegenüber sich selbst vorstellen lassen und vor allem sagen, warum gerade dieses Stigma vielleicht in der heutigen Folge eine ganz besondere Rolle spielen wird. Aber ja, wer bist du? Mein Gegenüber.
Hi, ich bin Finn und ich bin Vollzeit depressiv.
Okay, ja, danke. Danke für diese gute Einleitung. Gibt es noch etwas anderes, das ZuhörerInnen über dich wissen sollten?
Ich nehme alle Pronouns, die ihr mir geben könnt. Ich gönne mir alles.
Ja.
Je mehr, desto besser.
Ja.
Oder, was ich auch sehr mag, sprecht einfach nicht über mich.
Heute sprechen wir aber wahrscheinlich sehr viel über dich. Sorry. Spoiler alert.
Darf ich fluchen?
Ja, du darfst fluchen. In meinem Podcast gibt es keine Restriktionen. Entschuldigung auch, dass ich dich jetzt gerade mit dieser Frage so ein bisschen gerade so hingestellt habe. Das war vielleicht nicht so nett. Aber ich glaube, ich hatte gerade auch ein bisschen ein Lack of Words. Wir sind nämlich schon jetzt seit 1,5 Stunden eigentlich miteinander unterwegs gewesen und haben schon ein bisschen im Vorfeld darüber geredet, was wir alles in dem Podcast unterbringen sollen. Und jetzt fangen wir den Podcast an und plötzlich sind wir beide so, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Und uns fehlen halt literally die Worte irgendwie.
Ja, ich meine, uns fehlt gerade vieles, weil wir haben gerade deinen Bankaccount geleert.
Genau,
wir haben ein Lebkuchenhaus gekauft.
Wir haben jetzt ein Lebkuchenhaus gekauft aus quasi therapeutischen Gründen. Und die Anleitung, die hinten drauf steht, klingt aber irgendwie eher wie die Anleitung für irgendein Sextoy. Es ist sehr strange.
Ja, aber wir haben das Lebkuchenhaus ja gekauft, weil es ja auch thematisch dazu passt zu heute.
Genau, weil es ist Mitte Oktober.
Genau, und es ist ein Hexenhaus.
Und es ist ein Hexenhaus, genau. Ich bin ja total der Nightmare Before Christmas Fan und ich bin generell auch ein großer Halloween Fan. Aber wir werden heute eigentlich kein Halloween-Thema haben.
Oh.
Finn, was machen, warum haben wir uns genau in diesem Monat zusammengesetzt? Weil wir wollen schon lange diese Podcast-Folge aufnehmen, aber wir haben halt irgendwie gedacht, ja, ist ja, wann machen wir das? Sollen wir das später machen? Sollen wir es früher machen? Warum machen wir es denn heute? Genau.
Naja, ich habe da dieses voll tolle Ding gemacht. Ich habe gegoogelt.
Ja.
Oktober
ja.
Ist tatsächlich World Mental Health Month.
Ja.
Unglaublich.
Unglaublich. Und Mental Health ist zufälligerweise ein Thema, mit dem Finn und ich uns beide sehr gut auskennen.
Ja, wie vorher erwähnt, ich bin Vollzeit depressiv.
Finn hat sich da schon geoutet, auch wenn das eigentlich scheiße ist, dass man das überhaupt so sagen muss. Weil wir ja der Meinung sind, dass man nicht sagen muss, dass man sich jetzt als depressiv outet, sondern dass man das einfach sagen können muss. Dass es kein Big Happening ist. Und wir werden heute ein bisschen deep diven into deine Geschichte und ich werde dazu halt auch ein bisschen erzählen, was ich dazu denke oder was da vielleicht meine Zuerfahrungen sind. Und weil das halt auch einfach ein Thema ist, das manchmal sehr schwierig ist für manche Leute, will ich jetzt auch am Anfang, wie man das heutzutage so schön immer macht, eine kleine Triggerwarnung aussprechen, dass es einfach um Themen gehen wird, die vielleicht schwierig sind für manche, die da gerade drinstecken. Aber wir wollen ja heute auch unter anderem darüber reden, weil wir der Meinung sind, man sollte diese Dinge nicht immer erst nach dem fünften Bier besprechen, weil man dann irgendwie das Selbstbewusstsein hat, diese Sachen zu sagen, sondern wir der Meinung sind, wir können auch weil dann eh kein Problem
drüber. Nach dem fünften Bier geht es viel flüssiger.
Ja, das stimmt schon. Ich meine, wir haben ja auch ein bisschen vorgesagt.
Flüssig.
Oh Gott, ich habe das Gefühl, wir werden heute viel mehr...
Schneid das raus.
Nein, 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 ich liebe diese Lache. Ich finde es auch eigentlich super, dass wir in so einer Folge wahrscheinlich sogar viel lachen werden. Also das Lustige ist ja, dass meine Erfahrung mit dir, aber das lasse ich dich vielleicht gleich selber erzählen, aber als wir vor 2 Jahren, dich besucht habe auf der Baumgartner Höhe im Pavillon 2.
Ich habe die Finger gezeigt.
Ja, genau, weil ich es gerade nicht
römische
wusste.
Römische 5.
Der berühmte Pavillon 2, der ist tatsächlich auch jetzt nicht mehr so in der Form existiert tatsächlich. Aber als ich dich damals besucht habe auf der Baumgartenhöhe im Pavillon 2, für alle, die das nicht wissen, das ist in Wien ein psychiatrisches Krankenhaus gewesen. Oder wie wird das
und eine Lungenambulanz.
Und eine Lungenambulanz. Also es
war
mehr,
viel drinnen.
Die Baumgartenhöhe ist einfach ein sehr altes Krankenhaus, wo ganz viele Dinge versammelt waren. Aber der Pavillon 2 war immer der psychiatrische, oder?
Ich meine, auch gerne... als Borderline-Klinik bekannt manchmal. Da kann ich mich gleich nochmal outen. Hi, ich bin Finn, ich habe die Diagnose Borderline und Depression.
Und als ich vor 2 Jahren dich besucht habe auf der Baumgartenhöhe im Pavillon 2, ich glaube es war August oder so, und es war ein wunderschöner Tag tatsächlich, Hochsommer irgendwie, und ich bin da hingegangen und ich habe dich eben gesehen, und dann waren irgendwie noch ein paar andere Menschen neben dir und wir sind da gesessen und es wurde ein richtig... Heavy Joke nach dem anderen gerissen, aber es war so witzig. Also wenn man dann halt irgendwie, wie kannst du das erklären? Ich weiß nicht.
Ich meine, es war für uns alle kein Geheimnis, warum wir da sind. Wir waren so, vielleicht 13 Leute, es war ja mitten in Covid-Zeiten. Wir waren so 13 Leute, alle suizidal. Und es gab dann halt auch die Regel mit, du sprichst halt nicht, was du hast. Du redest nicht über deine Diagnose. Und vor allem reden wir nicht über Selbstmords. Du weißt ganz, du schaust deine Mitpatienten an und du weißt ganz genau, dass ihr alle gerade an dasselbe denkt. Und das war eigentlich viel zu oft viel zu lustig.
Ja, ich kann mich auch irgendwie so an die, was hast du damals erzählt? Du hast gesagt, die Plasters of Shame oder so. Gab's das nicht?
Also ja, Pflaster der Schande.
Genau, Pflaster der Schande.
Ich hatte auch einige Zeit lang dann Pflaster der Schande auf den Pulsadern.
Ja.
Ah, Triggerwarnung. Ja. Es wird diese Folge um Selbstverletzung gehen, suizidal. Vor allem, ich bin ja so ein romantischer Mensch und ich romantisiere den Selbstmord wahnsinnig viel. Und auf jeden Fall auch viel über Einsamkeit, weil das ist ja auch ein großes Ding in der Depression.
Voll. Ich weiß nicht, vielleicht fangen wir einfach jetzt mal from the bottom an. Wir haben jetzt zwar schon eine Weile gelabert, aber und ich glaube, die Menschen, die uns zuhören, haben vielleicht eine Idee, wohin es gehen könnte heute, aber... wie hat es denn bei dir angefangen? Möchtest du da ein bisschen was drüber erzählen? Also wie soll ich sagen, die Geschichte, deine Geschichte mit der Depression oder deine Geschichte mit psychischer Erkrankung? Und
ich glaube, ich fange einfach bei meiner, ich fange bei meiner letzten großen Depression an, die so 2019 angefangen hat. Und da war gerade einfach viel zu viel bei mir los. Zu viele Studien ausprobiert, keines fertig gemacht, die ganze Zeit nur verloren fühlen. Covid hat noch nicht mal angefangen. Ich war schon so, das ist alles zu viel. Und ich kann mich erinnern, ich hatte dann noch ganz frisch auf der TU angefangen. Hatte wieder angefangen, mich selbst zu verletzen, um irgendwie dem Stress dann Ausgleich zu haben. Und ich kann mich urgut erinnern, wie ich für eine Prüfung gelernt habe und so unglücklich war und mir dann einfach so ein Licht aufgegangen ist mit holy shit, ich bring mich um. Und danach war es viel leichter. Ja, also für mich innen drin war es dann halt viel leichter. Aber halt für meinen Partner nicht unbedingt.
Ja, das ist vielleicht auch wichtig dazu zu erwähnen. Du warst und bist auch in einer Partnerschaft seit sehr langer Zeit schon.
9,5 Jahre wurde ich heute erinnert.
Genau. Und das hat ja auch eine sehr wichtige Rolle gespielt im Laufe deiner...
Absolut.
Im Laufe deiner Geschichte, aber gleichzeitig auch hatte ich das Gefühl, es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Idee, dass wenn man ja einen Partner hat oder wenn man eine Beziehung hat oder wenn man Freunde hat oder so, dass man dann ja nicht...
es geht dir ja voll gut. Du bist ja in einer tollen Beziehung.
Genau. Also es geht ja, man hat einfach so ein Bild, sage ich jetzt mal, gerade wenn man Depression nimmt als Beispiel, man hat einfach ein Bild von depressiven Menschen, die halt eben sehr vereinsamt sind. Und das stimmt natürlich in vielerlei Hinsicht. Ich habe im geriatrischen Bereich einige Zeit gearbeitet und da ging es oft um sozial vereinsamte Menschen. Und die hatten halt sehr oft die Diagnose Depression, weil sie halt einfach wirklich niemanden mehr hatten und sich teilweise nicht mehr bewegen konnten oder auch andere psychische Erkrankungen zusätzlich hatten, etc. etc. Aber es ist trotzdem ein bisschen ein Klischeebild zu denken, dass es immer so ist. Ja. Und in deinem Fall, meiner Außenwahrnehmung, ja, war es ja nicht so. Du hattest
ich habe einen stabilen Freundeskreis, schockierenderweise. Und ja, ich meine, dich habe ich ja auch in meinem Freundeskreis. Und ja, ein Partner, der mich nach seiner Meinung sehr liebt. Aber das ist halt das Verfluchte an psychischen Erkrankungen. Es packt dich einfach irgendwann. Ja. Und ja, dann war es bei mir halt auch irgendwann mit der rationalen Gedanken mit einfach weg. Ich konnte einen wundervoll romantischen Moment mit meinem Partner haben und wusste, hey, in einer Woche bringe ich mich um. Und dann habe ich endlich das, was ich mir immer erträumt habe. Es ist einfach vorbei.
Es ist manchmal so ein bisschen, also auch in meiner eigenen Erfahrung, ich kann das schon gut nachvollziehen, weil ich ja auch lange Zeit mit Depressionen diagnostiziert war tatsächlich. Ich kann das nachvollziehen, dass es sich manchmal ein bisschen so anfühlt, als würdest du so in zwei Realitäten leben. Und das ist so ein ganz ständiger Kampf, das zu vereinen miteinander, wenn du weißt, wie ich meine. Mhm. Also so, du hast eben diese Realität, in der diese, und das ist jetzt völlig egal, ob das eine Essstörung ist oder ob das eine Depression ist, ein Todeswunsch, ja, oder was auch immer, ja, oder irgendwelche anderen negativen Gedanken. Das kann ja alles sein, ja. Aber dass man irgendwie das Gefühl hat, man lebt da so ein bisschen in zwei Welten, weil eben man kann das eine zwar sehen, aber dann gleichzeitig, wie als würde man so einen zweiten Film schieben die ganze Zeit, so, weiß nicht, ob du das so wahrgenommen hast.
Ja, es war einfach sehr eine außerkörperliche Erfahrung ein bisschen.
Ja.
Also es, ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, es war einfach sehr dunkel die Zeit für mich. Es war sehr verloren und vorhin war es noch so lustig im Podcast.
Es passt schon. Ich glaube, es ist auch in Ordnung, dass es einmal dunkel sein darf. Ich weiß, wir werden jetzt aber gleich auch noch, wir werden auch noch sehr viel darüber reden, wie es aus der Dunkelheit rausgeht. Ich finde, deswegen ist es in Ordnung, wenn es jetzt mal kurz dunkel sein darf. Aber wir können auch einfach weitergehen in der Geschichte, wenn du möchtest. Und
ja, voll.
Und schauen, wie sich das einfach weiterentwickelt hat, oder? Das
Ich meine, die lange Partnerschaft haben wir vorhin erwähnt, wenn man mit jemanden schon so lange zusammenlebt, auf so engem Raum, fällt dem Partner irgendwann auf, Moment mal, da ist was faul. So, du bist einfach von einem Tag auf den anderen sehr anders plötzlich. Bei mir war schon eine Art Entspannung plötzlich da. Der Stress war leichter. Also, der Stress war weg. Ich habe meinen Freunden geschrieben, dass ich sie sehr gern habe. Und ich war eigentlich, ja, ich war so intern in mir am Baba sagen. Und ja, mein Partner hat es halt ziemlich, ich habe mich ziemlich erwischt gefühlt.
Okay.
Und dann hat er halt gemeint, okay, ja, nein, jetzt reicht's mir mit dir. Wir schleppen dich jetzt zu einem Psychologen.
Warst du damals schon in Psychotherapie?
In meiner Teenagerzeit ja, aber da hatte ich noch, da war gerade einfach nur Pause. Und wir haben eine gefunden, die mir einen Kurzbefund erstellt hat und ja, sie hat uns einen Kurzbefund per E-Mail geschickt und dann waren wir wieder ein bisschen so, und jetzt? Jetzt werden wir wohl einen Therapeuten suchen, aber keine Ahnung, welche Form von Therapie ich brauche oder. Und ja, es war einfach ein bisschen sehr am Abgrund stehen. Und ich meine, ich erinnere mich jetzt an ein paar Mal zurück, wo ich mich umbringen wollte in der Wohnung. Und mein Partner mich dann wirklich festhalten musste, dass ich eben nicht ins Badezimmer laufe und mir die Rasierklingen raushole. Aber ja, danke Google, haben wir eine voll nette Psychiaterin gefunden, die unglaublich war. Also, die war urleibernd und ganz ehrlich, ich wünsche jedem, der in einer ähnlichen Lage ist, wie ich es war, so eine Psychiaterin. Nicht einmal die Therapeutin, sondern einfach die Psychiaterin.
Was hat sie so stützend gemacht oder so großartig für dich?
Sie hat sich hingesetzt und gesagt, okay, ja, nein, jetzt reden wir mal. Mein Partner war mit drinnen, was ich super fand, weil ich habe harte Angst vor Ärzten. Und es war einfach dieses Zuhören und das Beschreiben. Also ich konnte beschreiben, wie ich mich fühle. Und sie hat auch viel ergänzt mit dieser Lehre und alles. Und sie war dann praktisch meine Anlaufstelle. Sie hat mir direkt gesagt, okay, ja, passt. Sie hat mir zwei Nummern von Therapeuten aufgeschrieben. zwei Zettel. Den einen Zettel hat sie sofort wieder retour genommen mit so, nein, die da, die rufst du an, das ist sie.
Oh, okay.
Du wirst sie lieben.
Das ist mega, also das ist...
Ja, ich hab die Therapeutin auch absolut geliebt.
Ja.
Und wir haben dann auch gleich geredet, dass vielleicht medikamentös wäre eine gute Idee mal mit mir. Zumindest bis ich meinen ersten Termin habe in Therapie. Und oh, ich habe dann Benzos bekommen. Also, dass ich einfach praktisch durchschlafe bis zur Therapie. Und ja, das habe ich. Und in Therapie ist mir dann auch ein bisschen so eine große Frage gekommen, was fehlt mir gerade, dass das Leben für mich so unlebenswert ist. Und was ich im Nachhinein eigentlich für keine gute, so gute Entscheidung finde, was ich trotzdem gemacht habe, war, mir ein Haustier zuzulegen.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen, weil ich habe auch gerade eben auch meine Katze am Schoß. Ich habe zwei Katzen. Ich meine, ich habe sie mir nicht ganz so dezidiert dann besorgt, weil das auch irgendwie so ein bisschen eine Idee war, oder? Das von deiner Therapeutin oder so?
Nein, das ist auf meinem Scheiß gewachsen.
Ach so, okay. Naja gut, aber ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel tiergestützte Psychotherapie. Also es macht schon einen Sinn, meine Therapeutin, die mich damals aus meinem tiefen, tiefen schwarzen Loch mit 20 geholt hat oder geholfen hat, die hatte zwei Katzen in der Praxis und das hat mir extrem geholfen. Deswegen, ich glaube schon, dass das wahnsinnig zusätzlich stützend sein kann. Und ich merke es einfach auch irgendwie, dass einfach dieses Lebendige, glaube ich.
Ja. Ja, absolut.
Und auch ein bisschen dieses, dass du dich um was kümmern kannst, so dass du diese Aufgabe plötzlich hast. Also das ist schon, es klingt jetzt natürlich sehr menschenzentriert irgendwie, diese Ansicht.
Naja, es war aber halt auch, vor allem für mich ist es mit, ich konnte mich nicht um mich selber kümmern, aber ich konnte mich über meine Haustiere kümmern.
Eben, genau. Also es ist ja oft ein Suchen nach einer gewissen Form von Kontrolle, die dir durch die Lappen geht. Ja. Also nicht bei jeder psychischen Erkrankung, aber bei vielen hat es auch was mit Kontrollverlust zu tun.
Ja, auf jeden Fall.
Und was hast du denn für Tiere dazu gelegt?
Ich meine, ich habe ewig lang überlegt, mir Schlangen zuzulegen.
Stimmt, ja, daran kann ich erinnern.
Ja, und das größte Thema, warum das gescheitert hat, weil wir nicht wussten, wo wir das Lebendfutter aufbewahren würden.
Ja.
Und dann war überhaupt, Moment mal, wie stehen wir eigentlich zu Lebendfutter?
Ja.
Dann war es dann so, okay, das sind doch ein paar Fragen, die zu kompliziert sind, um sich jetzt in diesem Moment damit auseinanderzusetzen. Und dann haben wir ewig lang überlegt, was passt denn in so eine kleine Wohnung, in der wir sind, rein. Und ich wollte halt etwas, das mich ein bisschen versteht. Und dann sind wir auf Vögel gekommen. Vielleicht, Sie als Zuhörer wissen das nicht, aber Anja habe ich das schon tausendmal erzählt. Vögel können nämlich auch depressiv sein. Vögel können sich auch selbst verletzen. Und ich dachte mir, boah, wenn ich es schaffe, dass mein Vogel nicht depressiv wird oder sich selbst verletzt, aber das kann doch nicht so schwer sein bei mir, oder?
Absolut, das ist eine gewisse Art von Companionship, das man dann hat.
Mm.
Aber deine Vögel sind nicht depressiv, oder?
Na, Bro, na, denen geht's viel zu gut. Heute in der Früh haben sie mir wieder ins Bett geschissen.
Die kleinen Racker.
Ja, ich habe sie um 5 Uhr morgens rausgelassen. Das Erste, was sie gemacht haben, war mal einfach eiskalt in mein Bett scheißen.
Nicht schlecht, ja.
Ja, wahre Liebe.
Das ist wahre Liebe, wenn sie in mein Bett scheißen. Das ist wahre Liebe.
Wenn sie denn ins Bett scheißen, du schreist sie nicht an.
Ja, genau, das ist wahre Liebe.
Und dann so, ach, okay, dann mache ich es halt weg.
Ja, genau. Oh Gott, er hat letztens auch so ein ewig langes Katzengespräch mit dem anderen, der auch zwei Katzen hatte. Was man sich dann so erzählt. Und das Liebe nennt.
Ja, wirklich.
Okay, zurück, back to the topic.
Yeah.
Ich wollte eigentlich gerade ein bisschen recappen, was du bisher gesagt hast, nämlich so ein bisschen dieser Weg. Okay, ich komme in diesen Zustand, ich kann ihn mir vielleicht noch nicht ganz erklären. Ich habe vielleicht schon mal eine Diagnose gehabt oder so, aber manche Menschen passiert das ja aus dem absoluten Nichts. Also manche Menschen sind da, schlittern da auch spät in ihrem Leben rein. Also egal, was es ist. Jetzt haben wir gerade konkret über Depressionen geredet, aber für manche Menschen kommt das ja quasi wie aus dem Nichts. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo das Stigma über Mental Health manchmal anfängt, weil einfach man merkt, wie wenig darüber geredet wird. Ja? Also wie wenig es in so normalen Tagesgesprächen vorkommt, dass man einfach sagt, ja, hey, das sind so Key Points von Depressionen und wenn das kommt oder das, wenn diese Umstände vielleicht sich zusammenziehen, dann könnte es sein, dass sich das mal entwickelt. Ja. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, meiner Meinung, dass halt Menschen irgendwie aufgezogen werden. Und vielleicht liegt es auch an unserem Gesellschaftsmodell, weil ich rede jetzt natürlich vom westlichen Europa, aber einem Gesellschaftsmodell, dass man so eine Art self-made man oder self-made woman ist, oder dass man halt die Kontrolle hat über seine Gedanken und Gefühle und so. Und das, oder wie siehst du das?
Ich meine, ich muss dir sofort grundsätzlich einfach widersprechen.
Widersprich mir bitte.
Wobei ich auch ein bisschen den Faden verloren habe.
Ist okay.
Aber ich widerspreche dir trotzdem.
Widersprich mir.
Weil zumindest in meinem Freundeskreis ist Mental Health doch ein recht offenes Thema und wird eigentlich auch viel geredet. Und ich kann mich auch erinnern, ich hatte mal dieses Gespräch mit jemandem, der eine therapeutische Ausbildung gemacht hatte. Und sie mir erzählt hat, dass Borderline ein Thema war. Und so, ah, boah, mit Borderlinern, die will man nicht als Patienten haben. Die sind unberechenbar. Ich kann mich erinnern, wie du dich dann zu mir gedreht hast und du das erzählt hast. Mhm. Ich war dann so, boah, Anja, aber ich habe Borderline. Ich glaube, da habe ich dir das erste Mal meine Diagnose gesagt. Und du warst so, hä?
Ja, aber es ist gut, dass du das sagst, weil Borderline natürlich, also ich mache die Person, die eine therapeutische Ausbildung macht, das bin nämlich ich. Lol.
Ich wollte dich anonymisieren.
Genau.
In deinem eigenen Podcast.
Ich wollte dazu, aber ich habe das, glaube ich, deswegen nicht gesagt, weil ich nicht wollte, dass dieser Podcast aufgefasst wird, als dass ich hier jetzt aus der Rolle einer Expertin rede, weil ich in dem Podcast eher immer aus der Rolle einer Person wie du reden will. Also im Sinne von, Yo. Ich will jetzt nicht so wirken, als hätte ich die Wahrheit mit dem Löffel gegessen und deswegen bleibe ich auch jetzt gerade irgendwie eher bei dem Persönlichen, als da jetzt in irgendwelche psychologischen Theorien zu gehen. Aber nur um das ganz kurz noch darauf zu antworten, was du gerade gesagt hast. Es stimmt, es gibt nämlich auch unter TherapeutInnen irgendwie immer noch ein Stigma über Borderline-PatientInnen und da muss man halt sagen, und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir von psychischer Erkrankung jeglicher Art reden, es gibt immer ein riesiges Spektrum von
Absolut.
Erkrankungen. Ja. Und es gibt ein riesiges Spektrum von Therapieformen, genauso wie jede andere Art von ärztlicher Behandlung. Du kannst eine Psychoanalyse machen quasi und bist du so die tiefen Gefilde deiner Vergangenheit oder so aufzudecken und zu schauen, woher kommt denn quasi aus meiner Vergangenheit vielleicht Motive für meine Krankheit so in der Art. Und dann kannst du aber zum Beispiel eine Verhaltenstherapie machen, um eine konkrete Angststörung oder so zu behandeln. Und das kannst du gleichzeitig machen. So jetzt, das eine schließt das andere nicht aus. Und genauso ist es beim Spektrum von psychischen Erkrankungen. Du kannst Borderline in so vielen verschiedenen Arten haben. Und wir haben halt diese eine stigmatisierte Form von dem Borderliner, der Borderlinerin, im Kopf, die halt, die es zwar gibt, gefühlt gibt es schon, also das kenne ich auch, genug Erzählungen, aber es ist ja auch allein extrem, also problematisch zu sagen, dass das eben so ein unaushaltbarer Mensch ist quasi, ja. Das stimmt natürlich auch nicht, das ist halt.
Meine Freunde sagen, sie halten mich schon aus.
Genau, wir halten uns ja gegenseitig aus. Wir halten uns ja auch beide gegenseitig aus. Aber, warum gibt es dieses Stigma über Borderline jetzt? Also, weil wir jetzt da so spezifisch sind. Aber das ist ein Thema, das auch in der Therapieausbildung, sorry to say that, weil ich mir denke, das sind doch alles Leute, die sich mega viel mit Psychotherapie und Psychologie auseinandersetzen. Aber irgendwie kommt dieses Thema Borderline wie so ein, weißt du noch so, in der Schule, wenn man Psychologie hatte, wollten alle immer nur über psychische Erkrankungen was hören, weil das ist irgendwie so, keine Ahnung, naughty oder so.
F-Störungen.
Genau. Und in der Psychotherapieausbildung kommt mir immer vor, irgendwie, egal um welche Schule es geht oder egal um welches Thema es geht, irgendwie kommt immer so, und wie ist es dann mit Borderline-PatientInnen und so weiter? So, als wäre das die schwierige Erkrankung, was natürlich nicht stimmt.
Es ist einfach ein viel zu, also Borderline ist nach meiner Meinung als Borderline-Patient ein riesiges Ding. Ich kenne viele Leute tatsächlich auch mit Borderline. Yay. Ich kenne ein paar.
Ich dachte, du erkennst dich. Du stehst auf der Straße. Bist du
Borderline? Ich zeige mit dem Borderline. Finger auf dich und ich gebe dir die Diagnose.
Genau.
Nein, natürlich nicht. Ich habe viele in meinem Umfeld, die auch Borderline sind. Wir finden uns.
Ja.
Und ja, mein Krankheitsbild ist kaum mit Leuten.
Ja.
Also wir unterscheiden uns einfach viel zu viel. Und Borderline hat ja auch viele Seiten von ADHS.
Voll.
Also es ist vielleicht so in 15 Jahren, vielleicht unterteilen sie Borderline ja nochmal in etwas Kleineres.
Genau, ja.
Aber wir wollten eigentlich, ich glaube, bevor wir uns total wieder verloren haben in so spezifischen Sachen, war so, boah, wenn du gerade in einer Situation bist und es ist ganz dunkel für dich, ruf einen Arzt an. Ich als Mensch, der absolut Angst hat vor Ärzten, musst du noch einen extra Schritt machen mit, sag's jemandem in deinem Umfeld. Sag, hey, mir geht's mies. Ich brauche Hilfe. Und ich meine, was mir sehr oft gesagt worden ist, dann war dann so, ja, aber du kannst jetzt auch mal ein paar Monate Therapie machen und dich dann umbringen. Schaden wird's doch nicht, oder? Das fand ich immer das ist so komisch.
Persuasion.
Wow.
Persuasion for the win. Ja, ja, eben, also das ist, genau, ich glaube, wo ich mich gerade verlaufen habe, war ein bisschen das Faktum, dass viele Leute in einem Umfeld sind, wo eben nicht ganz viele neurodivergent people sind, die eh schon ein gewisses Verständnis für Symptome oder ein gewisses, weiß nicht, so ein Feingefühl haben, einfach so, what's going on. Und deswegen ist dieser erste Schritt schon mal so schwierig für viele, die einfach da in ein Loch reinfallen oder in eine Depression fallen oder was auch immer so, dass man das erstens mal für sich erkennt, mir geht's schlecht, und dann aber zweitens zu sagen und die Kraft auch irgendwie zu haben, zu sagen, hey, dafür gibt's auch Ärzte. Also ich kann dazu zum Beispiel nur erzählen, und das finde ich, rechne ich meiner Mama immer noch hoch an, weil meine Mutter tatsächlich normalerweise in vielerlei Hinsicht immer so manchmal ein bisschen skeptisch gegenüber Psychotherapie war, aber als ich mit 20 geworden, das erste Mal mit wirklich argen Panikattacken konfrontiert war. Also das war, ich hatte es zwar schon früher, so in meiner Jugend, aber da war es richtig heftig geworden, was auch sehr typisch ist. Also es, meistens gibt es so eine Zeit zwischen 20 und 25, wo egal was für eine psychische Diagnose du hast, es manchmal nochmal so sich aufbläht, irgendwie, wenn man das so sagt. Also es flammt naja, nochmal so.
Es ist halt auch eine schwierige Zeit. Du verlierst deine ganzen Routinen, die dich eigentlich am Boden halten. Und plötzlich musst du so viele Entscheidungen treffen. Du musst so viele Entscheidungen treffen. Ja. Und es ist einfach eine große Überforderung.
Absolut. Und eben, genau. Und ich habe damals dann eben mit Panikattacken gekämpft, eine Weile. Und ich habe die aber so, ich habe es halt sehr versucht, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, gerade noch irgendwie. Und da habe ich immer versucht, das so geheim zu halten. Also immer, wenn ich gemerkt habe, es kommt, so, es ist so ein Aufflammen in mir irgendwie da und Herzrasen und so, ein paar Symptome von Panikattacken auf jeden Fall. Oder Kurzatmigkeit. Und dann bin ich immer in mein Zimmer, habe die Tür zugemacht und dann habe ich irgendwie so in meinen Polster auf mein Gesicht oder so getan und versucht, einfach so leise wie möglich zu sein. Und irgendwann hatte ich gerade eine und ich habe mich irgendwie beruhigt. Das war also irgendwie so eine halbe Stunde gegangen und dann habe ich mich beruhigt gehabt und dann bin ich in die Küche gegangen, weil ich mal ein Glas Wasser geholt habe. Und dann hat meine Mutter die Frage gestellt, die in solchen Momenten sehr schwierig war. Sie so, Anja, ist alles okay? Genau. Und ich war so, okay, it's fucking coming all over again. Und dann ist bin ich halt vor meiner Mutter nochmal so ein bisschen ausgebrochen, nicht mal ganz so heftig, aber auf jeden Fall nochmal sehr, sehr für sie erschreckend irgendwie. Und dann hat sie diesen Satz gesagt, der mir bis heute so im Ohr ist. Und ich weiß nicht, vielleicht hat dieser Satz dazu geführt, dass ich jetzt die Psychotherapie-Ausbildung mache. Aber sie hat damals gesagt, Anja, es gibt Leute, die können dir bei sowas helfen. Genauso wie dir bei einem Beinbruch geholfen werden kann. Hm. Und ich war zwar tatsächlich sogar auch schon mal mit 17 kurz in Psychotherapie, aber das war Scheiß, das war eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall, das hat mir damals irgendwie wahnsinnig viel bedeutet, irgendwie, weil meine Mutter ja eigentlich sehr, wie gesagt, ein bisschen skeptisch mal war mit Psychotherapie, aber da in dem Fall hat sie, glaube ich, einfach echt gesehen, so hey, weil du von deinem Partner vorhin gesprochen hast, bei mir war es meine Mutter damals, die mir geholfen hat, diese erste Psychotherapeutin zu finden, bei der ich auch wirklich extrem lang war. Dann, also
ja, ich erinnere mich an die.
Ja.
Also ich erinnere mich auch an dich, als du in Psychotherapie warst. Ich weiß, da ist dieses Metallding, das ich so gerne anfasse. Das ist dieses Neurodivergent. Ich brauche was zwischen meinen Fingern.
Ich weiß, ich kann dir.
Ja, ich nehme gleich deinen Schlüssel.
Ja.
Rasche.
Das ist aber wirklich so ein Ding. Ich verstehe es eh total. Ich tue mir auch immer voll schwer beim Aufnehmen und ich weiß, es sind immer irgendwelche Geräusche dann am Ende des Tages da.
Ja, aber warte. So. Also.
Ja.
Wir machen jetzt so einen To-Do-Guide.
Ja, machen wir
eine To-Do-List.
Und dann gehen wir aber in der Geschichte.
Es geht dir scheiße. Hilfe. Arzt anrufen. Traue ich mich nicht. Dem Umfeld sagen. Hilfe. Okay, jetzt hast du halt kein Umfeld. Ja. Wen ruft man da an? die Seelsorge.
Genau.
Und die sind labernd.
Wir werden, ich werde bei dieser Episode das erste Mal, glaube ich, so eine bisschen ausführlichere Beschreibung machen und so ein paar Nummern da reinstellen. Gibt es nämlich extrem viele tatsächlich.
Yes.
Es gibt viele.
Es gibt endlich auch einen Männernotruf, was ich super finde.
Ja.
Nicht nur einen Frauennotruf.
Ja, ja, es gibt einen Männernotruf, ich weiß, ja.
Ich lieb's.
Ja.
Aber ja, okay. Jetzt haben wir mal um Hilfe gerufen.
Genau.
Dann ist der Weg zur Therapie.
Genau. Die leider in Österreich immer noch in ein sehr privatisiertes System eingesperrt ist, wenn man das so sagen kann. Also in Österreich ist es leider wahnsinnig schwierig, einen Kassenplatz zu kriegen, aber es ist nicht unmöglich. Und ja, man kann sich die Arbeit machen und es ist leider, und da ist dann der nächste Schritt des Stigmas oder der großen Hürde einfach, weil es doch ein bisschen Arbeit ist, dann einen Kassenplatz zu finden, aber es gibt auch dafür Stellen, die werde ich auch dann noch verlinken. Es gibt Möglichkeiten, sich für Kassenplätze zu bewerben.
Absolut. Und ich meine, meine Psychiaterin war da für mich eben dann dieser Halt mit, die hatte wirklich viele Nummern für mich. Und ich meine, abgesehen davon, dass sie mir dann eine Therapeutin empfohlen hat, die ich absolut vergöttert habe, war sie dann, als wir gemerkt haben, okay, ja, nein, Therapie zweimal die Woche, es wird nicht besser. Medikamente haben wir jetzt, okay, wir pumpen mich mal voll, aber leichter wird es nicht und ich bin zu verloren. Was können wir machen? Da hat sie sofort immer was gehabt, was wir machen. Und so bin ich dann halt auch für 3 Monate ins Spital gekommen.
Obwohl das ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, nicht so die einfache Geschichte war, oder? Da musste man sich ja auch bewerben.
Oh, ja. Ja, nein, ich kann mich erinnern, ich habe mich, glaube ich, im Jänner beworben. War dann tatsächlich dort im Juni, Ende Juni. Und ja, den Geburtstag habe ich noch außerhalb gefeiert und dann war ich für 3 Monate mal, ja, auf der offenen Psych.
Was ist das, wenn für alle Leute, die nicht wissen, was das ist, was ist der Unterschied zwischen offener und geschlossener?
Also erstens, ich hatte keine Uniform. Ich konnte spazieren gehen und niemand wusste, dass ich auf der Psych bin.
Diese Zwangsjacken, die man dann oft gerne zeigt.
Die gibt es doch gar nicht mehr.
Die gibt es nicht mehr.
Also ich habe tatsächlich gefragt, ob ich so eine bekomme. Also Entschuldigung. Ich habe, als ich das erste Mal dort war, direkt gleich, weil sie wollten halt, haben Sie Fragen? Und ich war so, ja. Gibt es so eine Gummizelle, wo ich rein kann? So, nein. Wir haben einen Wutraum. Geil. Gibt es die Zwangsjacken noch? Nein. Aber wenn du willst, kannst du dir eine warme Weste mitnehmen. Und wir können es zuknoten, aber halt nicht fest. Wow.
Okay, aber warte, wir waren gerade bei der Frage, was... Also, das ist auf jeden Fall Finns aus...
Hi.
Das ist Finns Beschreibung der offenen Psychiatrie. Dankeschön. Ja, was ist der Unterschied zwischen der geschlossenen und der offenen? Das ist vielleicht eine, weil ich glaube, vielleicht, also
ich meine,
viele
ich
wissen
hatte,
vielleicht gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Nämlich.
Ich hatte viel Freiheit.
Ja.
Also, ich durfte tatsächlich auch am Nachmittag raus aus dem Krankenhaus. Ab 14 Uhr war ich frei. Ich war auf den Straßen von Wien unterwegs.
Ja.
Ich habe die Straßen unsicher gemacht und im Bus geweint.
Im Bus weinen, I love it. Sorry to say.
Ja, du bist erst richtiger Wiener, wenn du im 13a weinst.
Ja, das stimmt. Da geht so schön lang.
Ja. Und die Aussicht ist leibend.
Ja, genau. Und es ist für viele Menschen da.
Mhm.
Es ist so socially exotisch.
Dann
rotzt
du den Leuten vor dir. Du rotzt sie eiskalt an.
So schlimm. Eine gute Freundin von mir, mit der ich auch immer über das Heulen im Bus rede, die hat gesagt, es war so super. Und ich habe das dann noch perfekt. Sie hat gesagt, es war so super, als wir diese Masken noch tragen mussten während Corona. Weil dann hast du in deine Maske reingeheult.
Ja.
Und das Beste, wenn du noch eine Sonnenbrille dazu getragen hast, hat niemand gemerkt, dass du weinst.
Wäre inkognito. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Maske auf hatte, was ich immer hatte, in Fahrzeugen und allem, mich immer allen die Zunge gezeigt.
Ja, das stimmt.
Secret Confession.
War es auch so gut. Das war auch so ein good time. Okay, sorry, wir müssen schon wieder abschweifen. Also ja. Offene Psychiatrie, das heißt so viel Freiheit. Du konntest auch am Wochenende, glaube ich, nach Hause. Wie war
ich durfte
das?
Einmal übernachten zu Hause, einmal in der Woche, nicht in der ersten Woche. Einmal durfte ich zu Hause übernachten, aber es gab halt Zeiten, wenn ich nicht bis, ich glaube, es war 21 Uhr wieder da bin, dann ist mein Platz dort auch weg.
Okay, ja, also es war schon ein bisschen strenge Rahmenbedingungen. Ja. Aber das muss auch sein, ein bisschen.
Ja, muss es sein. Weil, hey, es wollen viele natürlich dahin gehen. Also, so ein offener Platz ist schon ein Privileg. Und vor allem dort in der Baumgartner Höhe ist richtig lauernd. Weil es war einfach so viel Natur.
Ohne Scheiß, es ist urschön da. Also ich meine, ich gehe da, ich wohne ja jetzt auch.
Ich habe ein Reh gesehen. Ich habe mal ein Reh und ich habe einen Fuchs gesehen, okay?
Ja, es ist mega schön. Also ich kann einfach nur total empfehlen, da mal auf die Steinhofgründe raufzugehen. Es hat mehrere Namen gehabt im Laufe der Zeit. Früher hieß es Amsteinhof und da gibt es die Steinhofgründe immer noch. Und ich wohne jetzt gar nicht so weit weg, aber es ist auch einfach nur einen Ausflug wert. Da kann man spazieren, laufen.
Shit. Sollen wir dort aufnehmen gehen?
Ja, stimmt. Mit so OG, wie soll ich sagen, Atmosphäre-Sounds.
Ja. Können wir auch meine Lieblingsbeschäftigung dort machen. Weil es gibt dort zwei Arten von Eichhörnchen, die roten und die schwarzen. Und dann wetten wir, welches gewinnt, wenn sie sich fetzen. Das haben wir viel zu oft gesehen.
Geil, okay. Und die Leute, die da auch so drinnen waren, waren die...
Ich meine, offiziell weiß ich nicht, welche. Zumindest während ich dort war, wusste ich nicht, welche Diagnosen sie haben.
Also das wollte ich jetzt gar nicht fragen. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob das normal war, 3 Monate dort zu sein oder ob das, was?
Ja, okay. Ich meine, ich glaube, wir hatten jemanden, der seine zweite Runde an 3 Monaten, die er dort ist, gemacht hat. Eine Ehrenrunde. Und ich glaube, 3 Monate waren einfach das Minimum. Danach gehst du halt woanders hin.
Voll.
Zumindest ist das Ziel.
Du kannst zum Beispiel nach einem psychiatrischen Aufenthalt, wenn du einfach noch ein bisschen mehr Struktur brauchst.
Tagesklinik.
Genau, kannst du in eine Tagesklinik gehen. Kenne ich viele Leute, die das gemacht haben. Mhm. Und da bist du dann eben immer von, weiß nicht, 10 bis 14 Uhr oder irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht.
10?
Ich habe keine Ahnung.
8.
8, natürlich. 8 Uhr. 8 bis 14 Uhr oder so. Und dann machst du da, was macht man denn? Was macht man denn eigentlich in der Psychiatrie, Finn?
Boah.
Außer Eichhörnchen.
Schockieren. Also,
Weil du, ohne Scheiß, du hast mehr gemacht, als ich in fucking... Also, was du mir alles erzählt hast, ich habe mir gedacht, so, oh mein Gott, ich denke immer, ich arbeite viel, wann ihr arbeitet viel mehr.
What is going on? Ich meine, was ich absolut geliebt habe, war, ich hatte natürlich auch harte Angst, in eine Psychiatrie zu gehen. Natürlich hatte ich auch ein absolutes Stigma davor und absolut Angst. Aber meine Therapeutin hat mir ganz doll gesagt, boah, Finn... Da machst du 3 Sachen. Chicken, tratschen und sitzen. Du wirst viel rauchen, viel sitzen und viel tratschen.
Aber eben auch viel arbeiten, weil er hatte ziemlich viel Beschäftigungstherapie.
Ja, holy shit.
Ja.
Das war halt das Hauptding, mit dem sie einen dort fangen, ist, du kriegst eine Routine. Sie machen dir einen Stundenplan. Es war wirklich so wie in der Schulzeit. Ich hatte so ein Zettelchen. Ich habe es so oft verloren. Aber zum Glück hatten sie auch ein Zettelchen von mir irgendwo aufgehängt. Und dann konnte ich immer fragen, kann ich eine neue Kopie haben, bitte? Ich habe es verloren.
Und was war dein Lieblingsfach?
Mein Lieblingsfach war definitiv die Arbeitstherapie.
Ja. Arbeitstherapie. Und was war da dein Lieblingsteilbereich der Arbeitstherapie?
Arbeitstherapie war so ein ganz eigenes Ding. Also die Idee war, dass du eben wohin gehst, dass du diesen praktisch dort einen 5-Minuten-Weg gehst. Und dort habe ich dann angefangen, draußen im Garten zu arbeiten. Ich habe am Anfang, glaube ich, ist wirklich Unkraut mit der Hand rausgerissen für 2 Tage. Und dann hätte ich gemeint, boah, ich glaube, ich krieg bald einen Sonnenstich. Lasst mich rein.
Ja.
Dann war erst einmal so eine Blumenampel, also Makramee-Flechten. Und dann war es, okay, jetzt kannst du so ein bisschen flechten. Was hältst du von Körben? Und dann habe ich Körbe geflechtet.
Ja. Geil. Ja, geil. Und was, das ist ja eh auch eine, weil Finn hat mir nach ihrem Psychiatrieaufenthalt hat sie immer so ihre Top 3 Psych-Stories, oder wie hast du immer gesagt?
Meine Top 3 Klapsen-Stories.
Klapsen-Stories, genau. Hast du dem erzählt? Und einer war eh davon, oder eine war doch davon, die hat was mit dem Kopfflechten zu tun gehabt.
Ja, voll. Das war, weil beim Kopflichten geht es halt viel um Achtsamkeit. Du sollst zur Ruhe kommen und ganz vorsichtig, ganz ins Detail gehen, was du eigentlich mit deinen Fingern machst, wie du diesen Korb flechtest. Und ich Volltrottel habe halt zack, 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 zack gemacht.
Ja.
3 Körbe an einem Tag, sie haben mich rausgehauen.
Effizientes Fachchen.
Ich war hart effizient. Ja. Die Leute neben mir, die haben mich angestarrt mit so, wie viel der Korb ist das? So, pass auf. Meinst du heute oder die Woche? Und es war immer furchtbar, dann die Pfleger, die dort waren, sind dann bei mir vorbeigegangen und so, na Finn, bitte, langsamer, mach nicht so einen Stress, ich liebe Stress.
Wir haben nicht so viel Material.
Ja, wir hatten viel zu viel Material. Ach ja, das war irgendwann die Ausrede mit so, ja nein, jetzt hast du so, keine Ahnung, schlag mich tot, wie viele
Körbe gemacht. Du darfst heute nur einen Korb flechten, Finn, einen
und ich
halb.
Ich habe gesagt, gut, dann baue ich einen richtig großen.
Okay, jetzt will ich die anderen zwei aber auch nochmal hören. Was waren nochmal die Top 2, Top 1 Stories? Das war doch Top 3, ich glaube, das war der
dritte. Das war die drittbeste. Was war die? Oh ja, warte, ich erinnere mich. Die zweitbeste war auf jeden Fall, wo ich dann mit meinen Mitpatienten draußen gesessen bin. Und dann war es so irgendwie, es gab ja oben in der Baumgartenhöhe auch noch ein Theater.
Ja.
Ein Theater, Entschuldigung. Eine Vorstellung gab es und da waren lauter Leute mit so Champagnergläsern und in Anzügen unterwegs.
Okay.
Und wir Trotteln in der Klapse starren sie an und so, boah, aber wer sagt ihnen, dass wir verrückt sind? Und so, okay, ich habe eine Idee. Weil wir haben 2 Sachen hier, Kaffee und Alufolie.
I see where this is going.
Und dann bin ich halt reingegangen, hab meinen Aluhut gemacht, weil, oder wenn schon in der Klapse, when in Rome.
Ja.
Und bin dann tatsächlich in irgendeinen Chefarzt reingelaufen mit meinem Aluhut. Und der war auch ziemlich verwirrt. Und ich habe ziemlich aufgeschrien, weil mir der Aluhut auf den Boden gefallen ist und das richtig schwer war.
Ja.
Oh Gott. Also sein zu machen. Und ja, dann sind wir draußen gesessen mit Aluhüten, während da Champagner getrunken worden ist.
Oh mein Gott.
Und haben sie alle angestarrt.
Oh Gott, und das noch in Corona Times.
Ja, in Corona Times.
Bestes
sitzen wir mit den Aluhüten.
Genau.
Ja.
Ist so geil.
Das war super.
I love it. Okay, und jetzt aber noch. Die allerbeste. Die allerbeste. Because I fucking love it. I fucking love that story. It's so good.
Das war am Tag, wo ich mich verabschiedet habe. Also mein letzter Tag in der Psychiatrie. Da sind meine Therapeutin vor Ort, die Chefärztin dort vom Pavillon und ein Pfleger da gesessen, gestanden, na, gesessen mit mir in einem Raum. Und es wurde halt auch alles aufgezeichnet. Und die Chefärztin hat mich gefragt, und was nehmen Sie sich von hier mit? Und ich habe gesagt, ein Handtuch. Und meine Therapeutin hat direkt die Augen verdreht, weil sie wusste, ich habe ein Handtuch geklaut und einen Polster. Aber die Chefärztin war dann super. Sie hat nämlich gesagt, okay, das habe ich jetzt nicht gehört.
Ja.
Und dann war es eh wieder. Jetzt mal im Ernst, was nehmen Sie sich von hier mit?
Oh Gott, ah, so geil, viel zu geil. Naja, jetzt ist das Ganze ja schon auch 2 Jahre her, über 2 Jahre, fuck. Mein ja. Gott, die Zeit vergeht so schnell. Aber was ich krass finde und was ich dir eh schon oft genug gesagt habe, glaube ich, aber war irgendwie so die Wandel, den du irgendwie einfach so gemacht hast, seit du da in...
Ja.
Soll ich sagen, also das, was du dort gelernt hast, ich merke halt richtig, wie dich das verändert hat und wie du jetzt auch mit dir selbst umgehst und wir miteinander auch irgendwie.
Ja.
Und das schätze ich wahnsinnig und ich lerne jeden Tag sehr viel von dir, weil ich habe nie, also ich habe eben keine Reha gemacht, glaube ich auch, weil ich immer Angst vor dem Stigma hatte ein bisschen und immer mir gedacht habe, nein, ich habe keine Zeit dafür, so blöd gesagt, total bescheuert, aber ja, blöder Grund. Aber ich meine, Leute gehen ja auch auf körperliche Rehas, ja, und das ist normaler, als zu sagen, ich gehe jetzt mal auf eine psychische Reha. Und eigentlich kenne ich eh mehrere Leute, die das gemacht haben, aber es redet halt niemand darüber gerne.
Ja, ich rede urgern drüber.
Ja, eben, deswegen habe ich dich eingeladen. Aber what I wanted to say ist, dass ich dadurch einfach mit dir, also du bist für mich halt wirklich so eine Expertin in dem Ganzen, wenn es allein um Skills-Training geht zum Beispiel. Also für mich ist das etwas, wo ich immer noch wahnsinnig viel dazu lerne, wenn ich halt wieder mal...
Ja, Skills-Training haben wir gar nicht erwähnt bisher.
Genau, das wäre jetzt ein guter also, Moment. Schau,
Skills-Training, urlaubend, Finn. Aber ja. Was ist es?
Was ist Skills-Training, Finn?
Das war ein Ding, das... Wir Borderliner, das war's Beste. Niemand darf über seine Diagnosen reden. Alle Borderliner, bitte heute zum Skills-Training. Genau.
Super.
Oh, du auch.
Oh Gott. I can't so imagine that.
Also ich meine, wir haben generell dort gelernt, Emotionen zu erkennen, wie wir damit umgehen und was machen wir, wenn unsere innere Spannung jetzt auf einer 10 ist und auf einer 10 ist, ich bringe mich jetzt um. Und was machen wir, wenn wir auf einer 5 sind von einer Skala von 1 bis 10?
Ja.
Eine 5 ist nicht gut. 6 ist auch nicht gut, also.
Ja.
Und.
Aber man weiß, und das ist aber auch okay, dass du manchmal auf einer 3, manchmal auf einer 6, manchmal auf einer 5 bist. Also.
Eine 3 ist super.
Ja. ich wollte damit, glaube ich, nur sagen, dass es gibt. Also das geht jetzt nicht nur auf Borderline, aber Borderline ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass es in Ordnung ist, dass man, auch wenn man viel dafür schon gemacht hat, trotzdem immer wieder mal auf eine 6 rutschen kann, nur dass man eben, wenn man Skills-Training gemacht hat, einfach Möglichkeiten hat, wie man dann damit umgeht. Ja, so. Und das hatte man davor halt nicht. Ja.
Ich habe schon total vergessen, was ich bisher gesagt habe. Aber von dieser Skala von 1 bis 10, da kommt es wirklich auf die, was ist deine innere Anspannung gerade?
Ja, genau.
Wie zerzaust fühlst du dich, wie kaputt ist es? Ja, wie angespannt ist es?
Und was sind da so ein paar Skills, die du... also was sind die Top...
Was ich mitgenommen habe, was
mit
ich heute bereue.
Scheiß Chartlisten. Die Top 5 deiner Skills. Sorry, ich weiß nicht.
Hi, wir haben hier ein BuzzFeed-Quiz. Genau. Welche psychische Erkrankung bin ich? Oh, ich bin ein Cheeseburger. So stelle ich mir das vor.
Ja, genau.
Ich habe
genau.
Tatsächlich ganz lustige
Skills. Sag mir deine Skills und ich sag dir, wer du bist.
Anhand von diesem Sternzeichen. Also, wenn ich sehr angespannt bin, war für mich ein selbsterlernter Skill die Selbstverletzung. Und um davon wegzukommen, habe ich etwas anderes bekommen, um mich irgendwie zu verletzen. Und zwar habe ich Chili-Zuckerl bekommen, die mir die Seele ausgebrannt haben. Und ich glaube, ich habe sogar welche da. Und ich habe Angst vor den Chili-Zuckern, sie tun so weh.
Es ist ein gutes Beispiel. Ich fand es auch schön, dass du gerade gesagt hast, das eine ist ein selbsterlerntes Skill. Meine erste Therapeutin hat immer gesagt, so ein Selbsthelfmechanismus, den du einfach dir selbst antrainiert hast. Und das sind dann eben so sehr negative Dinge oft wie, keine Ahnung, dein Essen kontrollieren oder eben Selbstverletzung oder... Was auch immer, einfach Dinge, die dir ja eigentlich dann im Endeffekt mehr schaden und das Ganze noch schlimmer machen. Aber in dem Moment, in dem die Anspannung sehr groß ist, ist es halt gerade hilfreich, ja. Und ich fand es gerade schön, wie du sagst, du hast dann sozusagen diesen Skill durch einen anderen ersetzt. Und darauf will ich sowieso nachher noch ein bisschen, noch am Ende ein bisschen intensiver zu sprechen kommen, weil wir jetzt gerade nur über psychische Erkrankungen geredet haben, tendenziell, aber nicht so über was ist Mental Health generally. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass das jetzt nicht unbedingt gleich so ein arges Beispiel sein muss wie Selbstverletzung, sondern dass es auch einfach sein kann, dass du, und das ist auch eine Sache, die meine erste Therapeutin gesagt hat, die ich immer noch bei vielen Situationen im Kopf habe, dass du vielleicht als Kind zum Beispiel oder wie du auch immer in deinem sozialen Umfeld Dinge gelernt hast, wie du so Kompensationsstrategien mehr oder weniger für dich selbst. Und du hast halt gelernt, immer auf eine gewisse Art und Weise zu reagieren in einer Situation, weil es einfach einfacher war, ja, als die Situation, die vielleicht negativ war, von außen auszuhalten, hast du eine Kompensation gelernt. Und meine Therapeutin, und das ist, was halt dann oft wieder hochkommt, 10, 20 Jahre später, weil du plötzlich wieder in einer Situation bist, wo etwas getriggert wird von diesem damals, von diesem Kind, dann redet man so vom inneren Kind halt. Und sie hat aber gesagt, aber das Ding ist, du hast die Macht, dein Verhalten zu verändern. Und es dauert manchmal Ewigkeiten. Und es braucht manchmal solche Übergangsdinge einfach wie Skills. Aber du kannst das verändern. Und dafür muss jetzt gar nichts Arges, also muss jetzt sowas Arges quasi wie Selbstverletzung sein, auch weil das natürlich auch voll normalisiert gehört, darüber sprechen zu können. Aber ich meine nur, es kann auch wirklich sein, dass du irgendwie immer gelernt hast, still zu werden, wenn jemand laut wird oder so. Und dich das aber dann in einer späteren Lebenssituation total stört, weil irgendwie immer, wenn jemand lauter wird, hast du das Gefühl, du kannst nicht reden und ja, und bist dann gehemmt. Das ist blöd. Aber du kannst das eben ändern, wenn du eben, wie du sagst, das Beispiel zu nennen, die Chili-Zuckerl, also die Selbstverletzung durch die Chili-Zuckerl ersetzt. Ja.
Chili-Zucker ist halt auch nicht das Einzige, das mir hilft. Ich habe auch sehr gerne Shots von Tabasco genommen.
Ich mag auch immer ganz gern also kalt
reinbeißen.
Kalt heiß duschen ist für mich einer der First Skills, wenn ich irgendwie angespannt bin, kalt duschen, heiß duschen. Also die Abwechslung. Meistens zuerst heiß tatsächlich, weil mir es ein bisschen zu arg ist, sofort kalt zu machen. Aber zuerst sehr, sehr heiß, so heiß es geht und dann so kompletten Schwenk machen. Das ist irgendwie wahnsinnig hilfreich für mich. So. Weil es auch so easily available ist, weil Chilizucker musst du halt mal kaufen, gekauft haben und halt haben.
Du kannst aber auch Tabasco, das ist viel besser in der Handtasche zu transportieren.
Im Laufe meiner ersten Therapie, ich glaube, da wusste ich damals gar nicht, dass es Skills heißt noch, aber wir haben uns so eine, oder doch, wir haben es schon Skillsbox genannt, aber ich habe mir damals so eine Skillsbox gemacht, das ist dann so die Advanced-Möglichkeit, wenn du einfach dann dir überlegst, was sind so Skills, die du vielleicht kaufen kannst, die du vielleicht...
beruhigt dich auch?
Genau, was beruhigt dich vielleicht in einer Situation? Eine Sache, die mir Finn übrigens geschenkt hat letztes Jahr, letzten Sommer ging es mir nämlich nicht so wahnsinnig gut psychisch, und habe mir damals extrem schwer getan, wieder mal, das ist auch so eine wiederkehrende Thematik, aber ich habe mir extrem schwer getan, in der U-Bahn zu fahren. Ich fahre ungern U-Bahn generally, aber da war es irgendwie ganz schwierig und ich musste halt damals viel U-Bahn fahren, weil ich auch gerade einen Unfall hatte mit dem Knie und ich bin Fahrrad fahren konnte, also es war irgendwie viel auf einmal und dann hast du mir so eine Kette geschenkt, wo so ein Duftpolster drin war.
Geborgt, aber ich finde es so gut, dass es geschenkt ist.
Geborgt, ja, du hast es mir geborgt, das stimmt. Aber es ist langsam in meinem Besitz übergegangen. Ja,
ich werde es wohl nie wieder bekommen. Ich bekomme es in deinem Testament.
Dann genau, du kriegst es in meinem Testament zurück. Nein, du, auf jeden Fall, sie hat mir dieses Ding geliehen. Und das ist großartig gewesen, weil das ist halt, ich habe mir da halt so Pfefferminztropfen draufgetan auf diesen Duftpolster und immer wenn ich halt das Gefühl hatte, es ist eine Überreizung irgendwie vom Außen, habe ich daran gerochen und es war wirklich effizient. Es hat mich eigentlich schockiert, wie effizient, und ich habe das eigentlich bis heute immer, fast immer an, wenn ich rausgehe.
Ja, wir, also nur damit da jetzt nichts falsch gedeutet wird, aber bitte esst keine ätherischen Öle.
Nein, oh Gott, nein, bitte nicht.
Nur das dran riechen ist geil. Ja, ja. So nicht direkt. Wir geben so ein Filzpolsterchen.
Ja, nein, das ist keine gute
Idee. Nur, dass niemand glaubt, dass wir hier so ein... Oh Gott, jetzt werde ich auch noch gleich Globuli empfehlen oder sowas.
Genau, ja, nein. Oh Gott, wir haben schon von Aluhüten gesprochen. Let's just not get into that. Ein letztes Ding, was wir vielleicht jetzt für den Abschluss dieses Gesprächs, wir haben schon ziemlich viele Dinge besprochen, aber eine Sache, die ich noch irgendwie erwähnen wollte, so als grundlegende Point, und mich würde interessieren, wie du dazu stehst, ist das Stigma über Psychotherapie oder psychische Erkrankung, oder ich würde generell sagen, über dem Faktum, dass es halt auch der Seele wehtun kann, so eine Art, liegt halt auch daran, dass viele Leute, die... Und ich bin ja so eine Vertreterin, die sagt, jeder sollte mal Psychotherapie machen, weil das ist einfach wirklich etwas sehr, sehr Schönes. Und diesen Space hat man sonst nirgendwo, glaube ich. So diesen Space, der einfach nur dir gehört. Und du trotzdem dieses Objektive gegenüber hast, das mit dir sozusagen deine Selbstreflexion supervidiert, sage ich immer gerne. Aber ich meine eben, dass viele Leute dann, denen ich dann so vielleicht, also ich sage niemandem, er soll Psychotherapie machen, damit habe ich aufgehört. Ich habe das eine Weile früher gemacht, dass ich gesagt habe, hey, hast du schon mal probiert, Psychotherapie zu machen? Aber Leute reagieren da meistens sehr harsch drauf, weil, und selbst obwohl sie mich kennen.
Psychotherapie ist eine gute Sache, aber nicht für mich.
Ja, genau, weil ich bin ja nicht krank. Ja. Und
es gibt Leute, denen geht es viel schlimmer.
Genau, und und vor allem einfach dieses Selbst, glaube ich, dieses Eingeständnis, so, ich bin aber nicht krank. Und da wollte ich jetzt eben auch nur ganz krass klar sagen, Psychotherapie ist nicht nur für Menschen, die eine Diagnose haben, sondern es passieren tausend Dinge, wir sind wahnsinnig komplexe Wesen und es gibt viele, viele tausend Dinge in deinem Leben, die deiner Seele wehtun können. Und man spricht dann oft von Lebenskrisen. Ich finde den Begriff ein bisschen schwierig, aber man sagt halt, man kann in Psychotherapie ja auch gehen, wenn man halt gerade einfach eine schwierige Zeit hat, weil, weiß nicht, man einen Job verloren hat oder eine Beziehung zu Ende gegangen ist. Sehr oft, sehr häufig ist das zum Beispiel ein Grund oder, keine Ahnung, die Kinder den Kontakt abbrechen mit einem oder so. Es hat tausend Gründe. Und ich wollte dich jetzt irgendwie noch fragen, wie du dazu, also was, ob du dazu jetzt irgendwie einen Gedanken hast. Du wolltest gerade eh was sagen, deswegen.
Ja, ich habe kurz gelacht, dass du gemeint hast, wenn man auch keine Diagnose hat, keine Diagnose und für alle, die es noch haben wollen. Ja, genau. Entschuldigung. ich empfehle Psychotherapie sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Nicht nur, weil ich von Therapeuten gesponsert werde. Ohne sie wäre ich wahrscheinlich nicht mehr am Leben.
Ja.
Sondern auch einfach, weil was ist das Schlimmste, das du dir aus der Psychotherapie holen kannst? Gut, es kostet.
Ja.
Geld ist Geld.
Ja,
das stimmt. Es kommt und geht. Aber der schlimmste Fall ist, du gehst in Psychotherapie und es gefällt dir.
Oje.
Oh oje. Gott. Und selbst wenn es nicht einmal einen Job verloren ist oder irgendwas, sondern wenn es einfach nur um das Monotone geht, das ist auch voll okay.
Oder um eine zweite Meinung zu irgendwas zu haben.
Ich habe eine Freundin, die geht unregelmäßig in Therapie, nur wenn sie so Kurzzeitziele hat. Mhm. Sie hat ein, zwei Probleme, will die tackeln, geht dann in Therapie. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Buhu, dir gefällt Therapie?
Ja, voll, absolut.
Buhu, es geht dir besser? Ma.
Sorry. Ja. Nein. Und es gibt da auch so eine schöne, ich meine, ich will sowieso, vielleicht auch mit dir, schauen wir mal, ich würde sowieso gerne eine ganz eigene
Paartherapie.
Yay, Paartherapie. Unser neuer Podcast. Paartherapie.
Nein.
Aber ich würde gerne eher eine eigene Folge zur Psychotherapie machen, also von daher nicht ganz zu viel vorwegnehmen, aber
shout out to my therapist, you know who you are. Ich glaube, ich habe ihr schon mal gedroht, dass ich sie grüßen werde.
Naja, die anonym. Sie bleibt natürlich anonym. Alles bleibt anonym.
Sophie.
Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Das ist ja furchtbar. Ja, Leute, probiert es einfach, in Psychotherapie zu gehen. Ich weiß, es ist oft schwierig mit dem, man muss sich einen Platz suchen. Aber da hat mich zum Beispiel vor kurzem auch ein Freund gefragt, der ist einfach, für den es einfach irgendwie so eine Überwindung ist, sich da hinzusetzen und einen Kassenplatz zu suchen, weil er sich halt einfach eine nicht kassenfinanzierte Therapeutin nicht leisten kann. Und der hat mich jetzt einfach gefragt, hey, Anja, magst du dich mit mir hinsetzen? Ich schaff's nicht allein. Passt. Ja, yeah. Alright, let's do it. So.
Ja, das ist das Beste. Und wenn ihr keine Freunde habt, dann, oder es vielleicht manchen zu peinlich ist, es den Freunden zu sagen,
Es gibt Sozialarbeiter.
Und Buhu, oh nein, ich zu einem Sozialarbeiter?
What the fuck?
Sozialarbeiter sind für Leute, die richtige Probleme haben. Nein. Erstens sind sie Urlaubern zum Plaudern. Ich habe bisher noch keinen Sozialarbeiter getroffen, der nicht irgendwie mit mir gewitzelt hat. Und das sind halt auch sehr gute Anlaufstellen, wenn man nicht ganz weiß, wer hilft mir.
Ja.
Wie geht das mit Kassenplatz?
Ja, genau, voll. Eben, du bist da, ja, absolut. Und es gibt eben ganz viele tausend Beratungsstellen. Wir haben vorhin schon über Seelsorge und so geredet. Es gibt auch so Beratungshotlines. Wir werden einfach the best of verlinken unten, falls irgendjemand unter den ZuhörerInnen gerade tatsächlich so also in dieser Suche ist. genau, und es ist tatsächlich auch so, dass wenn mir ist immer aufgefallen, auch wenn auch nur eine Person in Therapie ist in so einem, wie soll ich sagen, Gefüge wie einer Familie oder in einer Beziehung oder so, das ist schon allein manchmal eine große Hilfe, weil dann einfach so ein bisschen eine äußere Stimme zusätzlich dazukommt. Also da gibt es irgendwie oft so einen.
Ich liebe diese Momente, wenn die Leute von Therapie zurückkommen, zu ihrer Familie gehen und sagen, holy shit, ich bin doch nicht das Problem.
Ja. Oh Gott, das trifft auf so viele Leute.
Ich in Therapie? Nein, eigentlich. Ja. Ihr alle
anderen. Ja, ihr seid alle crazy, man.
Excuse me, habt ihr schon mal was von Grenzen gehört?
Oh Gott, oh Gott. Ich habe das Gefühl, wir haben total viel ausgelassen. Und
es war ein drunter und drüber, wie eine Depression.
Ja, vielleicht ist es aber genau richtig. Es tut mir leid, dass es nicht besser strukturiert war, aber ich wollte jetzt auch gar nicht. Wir haben davor irgendwie geredet, ob ich das jetzt irgendwie klarer strukturieren soll. Aber ich habe mir dann auch gleichzeitig gedacht, nein, weil unsere Gespräche sind auch so. Also wenn wir darüber reden, sind sie auch so. Deswegen lassen wir das jetzt, glaube ich, einfach mal so stehen, oder?
Ich habe schon 1000 Termine eigentlich vor und dieses Lebkuchenhaus baut sich auch eigentlich nicht von allein.
Genau, was machen wir jetzt?
Ich weiß es nicht, ich werde zu. Ich glaube, ich nehme es mit. Ja,
nimm es einfach mit.
Ja, scheiße.
Nein, aber ich werde dich jetzt nicht weiter aufhalten. Ich danke dir.
Wir brauchen Abschlussworte, wir brauchen so einen coolen Abschlusssatz.
Tja, den hättest du dir jetzt schon vielleicht schon im Vorhinein aufschreiben können, ich weiß es ja nicht. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst, Finn. Und ja, wir werden uns vielleicht eh wieder hören, glaube ich, in diesem ganzen...
Sicher nicht.
In einem Zwischenraum.
Was? Zwischenraum.